SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen in der kommenden halben Stunde. Das Aus für neue Gas- und Ölheizungen soll kommen. Was die Regierung plant und wie die Opposition das sieht, berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin. Finnland wählt morgen ein neues Parlament und viele machen sich Sorgen angesichts des bröckelnden Nationalsozialstaats. Unser Korrespondent war dort unterwegs. Und in Israel gehen die Menschen heute Abend wieder auf die Straße. Ein Gespräch mit der Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv über das gespaltene Land. Mein Name ist Lissi Kaufmann. Schön, dass Sie dabei sind. Die Zeit drängt in Sachen Klimaschutz. Der Weltklimarat hat zuletzt alarmierende Prognosen vorgelegt. Das 1,5-Grad-Ziel ist nur noch schwer einzuhalten. Gehandelt werden muss also jetzt und möglichst radikal. In der Ampelkoalition standen die Zeichen zuletzt aber vor allem auf Streit, auch in Sachen Klimaschutz. Immerhin, auf das Verbot von Gas- und Ölheizungen hat sich die Ampel jetzt geeinigt. Aus Berlin berichtet Bianca Schwarz.
Auf einmal ging es doch überraschend schnell mit dem Gebäudeenergiegesetz. Vor einigen Wochen hatte ein geleaktes, nicht abgestimmtes und unfertiges Papier die Runde gemacht und insbesondere bei den Grünen für neue graue Haare gesorgt. Über die schnelle Einigung freut sich Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende der Grünen, im ZDF-Heute-Journal.
Es ist sehr gut, dass wir die Einigung, die im Koalitionsausschuss getroffen haben, jetzt innerhalb von wenigen Tagen umsetzen. Das heißt, die ganze Regierung stellt sich hinter das Vorhaben von Robert Habeck und Clara Geiwitz, dass ab 2024 keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden sollen.
Die wichtigsten Punkte im neuen Gesetzentwurf im Vergleich zu dem geleakten Dokument im Überblick. Punkt 1. Wer eine funktionierende Öl- oder Gasheizung hat, muss die nicht austauschen, sondern darf sie so lange benutzen, wie sie eben läuft. Beziehungsweise so lange, bis der Kessel 30 Jahre alt ist. Diese Regelung gibt es schon und an der wird auch nicht gerüttelt. Punkt 2. Der neue Entwurf hat zum Ziel, eine neue Heizung muss zu mindestens 65% aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Punkt 3. Bei einer neuen Heizung muss man aber keine Wärmepumpe einbauen, sondern es gibt eine Vielzahl von alternativen Möglichkeiten, zum Beispiel Solarthermie, Stromdirektheizungen oder Wasserstoff- und grüne gasbereite Heizungen. Die letztgenannten kann man erst in einigen Jahren wirklich nutzen, aber man könnte sie jetzt schon angehen. Und Punkt 4. Das Ganze soll sozialverträglich gestaltet werden. Eine ganze Reihe von Fördermaßnahmen ist geplant, von Haussanierungen über Finanzierungen der neuen Heizungsanlage bis hin zu Härtefallregelungen, in denen auf einen Umstieg verzichtet wird. Kritik zum Gesetzentwurf der Ampel kommt von der CDU. Andreas Jung ärgert sich, dass in einem Neubau keine Pelletheizung mehr eingebaut werden darf.
Holzpelletheizungen sollen bei neuen Häusern nicht gehen. Die sind aber besonders klimafreundlich, die sind nachhaltig. Das ist Holz aus der Region, das da zum Einsatz kommt. Und deshalb ist es ein Schritt zurück, kein Schritt nach vorne.
Allerdings, beim Argument klimafreundliche Pelletheizung würden ihm die meisten Umweltverbände klar widersprechen. Die sagen, schon lange gelten Pelletheizungen nicht mehr als klimafreundlich, weil die Feinstaubbelastung enorm ist, weil es gar nicht genug ökozertifiziertes Holz aus der Region gäbe, würden die Menschen in Deutschland großflächig umsteigen auf Pelletheizungen. Auch deswegen wollen die Grünen diese Heizungsform nicht weiter etablieren. Die Experten vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft loben den Entwurf hingegen, sprechen von entscheidenden Verbesserungen für eine effiziente Wärmewende. Und Verena Bentele vom Sozialverband VDK sind die Fördermaßnahmen besonders wichtig. Für sie wäre die Belastungsgrenze erreicht, wenn Menschen ihr Haus verkaufen müssen, nur weil sie die neue Heizung nicht bezahlen können.
Die Realität der VDK-Mitglieder schaut so aus, dass viele kleinere, ältere Häuschen auf dem Land haben, in denen sie wohnen können. Aber das heißt eben nicht unmittelbar, dass die Menschen dann auch ein gefülltes Bankkonto haben. Deswegen ist für uns eben vor allem wichtig, dass die Menschen die Möglichkeit haben sollten, in ihrem Haus auch wohnen zu bleiben und nicht das Haus verkaufen müssen, nur wegen dem Umrüsten der Heizung. Das muss die Grenze sein.
Der Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes muss nun noch mit den Ländern und den zuständigen Verbänden beraten werden, bevor er endgültig vom Bundeskabinett verabschiedet werden kann. Bis zum Sommer soll das alles über die Bühne gegangen sein.
Ein Beitrag von Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz. Es geht also in kleinen Schritten voran für die Grünen. Aber noch kein Grund, um aufzuatmen. Sie wirken zunehmend isoliert in der Ampelkoalition. Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses Anfang der Woche tragen vor allem die Handschrift der Liberalen. Ich spreche darüber mit dem Politologen und Publizisten der Blätter für deutsche und internationale Politik, Albrecht von Lucke. Herr von Lucke, Wunden lecken bei den Grünen nach dem Koalitionsausschuss. Wieso hat es die Partei nicht geschafft, sich besser durchzusetzen?
Sie hatte tatsächlich von Anfang an ein riesiges Problem, dass ihre Änderungsanträge, die sie noch vor dem Sonntag, dem eigentlichen Beratungstag, eingereicht hatte, schlichtweg nicht berücksichtigt wurden. Das war der Grund, warum es die Grünen waren, die dezidiert diesen langen Verhandlungsmarathon überhaupt einlegten. Es war schon im Vorfeld ganz klar, dass SPD und Liberale, also FDP, eine gemeinsame Fraktion regelrecht bildet. Und das ist auch der neue Befund, der eigentlich schon immer ein Stück weit in dieser Konstellation angelegt war. Wir haben es nicht, wie es die FDP oft suggeriert, mit einer Konstellation zu tun, SPD-Grüne gegen FDP, sondern weit mehr mit einer Konstellation SPD und FDP gegen die Grünen. Und zwar mit dem Blickpunkt, dass die Grünen sehr stark die sind, die die Zukunftsinteressen der kommenden Generationen vertreten. Also auch die harten Einschnitte, während SPD und FDP ganz klar dagegen halten. Und das hat es für die Grünen ungemein schwer gemacht, überhaupt nur ihre Punkte durchzusetzen.
Haben SPD und FDP einfach das Problem Klimawandel noch nicht so weit erkannt wie die Grünen?
Ja, absolut. Wir müssen es schon ganz klar formulieren. Diese eigentliche Transformationskoalition, die massive Einschränkungen auch der Konsummöglichkeiten der jetzt Lebenden ja einen abverlangt, sie ist bisher nur von den Grünen getragen. Und insofern sind es ja auch nur die Grünen, die sich der Ahnung bereits befleißigen und dem Wissen, wenn wir nicht weit schärfer in die Vorhand kommen, dann werden wir die Vorgaben reißen. Das ist aber bisher am wenigsten das Ansinnen der FDP, die vor allem eines fürchtet, den Absturz unter die 5%. Schon bei den kommenden Wahlen im Mai in Bremen, dann aber vor allem auch in Hessen und Bayern und einer SPD, die ein großes Interesse daran hat, die FDP ein Stück weit auch zu schonen, weil sie sie weiter braucht für die Fortsetzung der Ampel und natürlich zuallererst auch fürchtet, dass die eigene Wählerklientel mit sozialen Einschnitten nicht umgehen kann und möglicherweise dann zu einer CDU-CSU-Koalition bzw. Opposition flüchtet.
Jetzt gibt es ja eigentlich schon einen Koalitionsvertrag und es scheint ein bisschen so, als hätte man den jetzt so neu verhandelt. Ist das denn normal in der Politik oder zeigt das den Zustand dieser Koalition?
Das ist überhaupt nicht normal und ich würde noch viel deutlicher sagen, eigentlich hätte das und übrigens in weit größerem Umfang bereits nach dem 24. Februar, also dem Beginn des russischen Angriffskrieges im vergangenen Jahr stattfinden müssen. Das hat die Grundlage dieser Koalition völlig erodieren lassen. Ohne das billige Gas, ohne die Sicherung der Energieversorgung sind die ganzen Vorstellungen des Koalitionsvertrages in einem erheblichen Maße auf Sand gebaut. Und der große Fehler der Koalition, übrigens bis heute, denn wir haben ja bei weitem nicht Beschlüsse, die das ganze Spektrum abdecken. Also weder in der Wärmefrage, schon da sind nur Ansätze diskutiert worden, auch die Debatten um Kindergrundsicherung, um die Frage der sozialen Absicherung und auch der Transformation im Verkehrsbereich in weiterem Sinne. Da sind nur ansatzweise Beschlüsse neu gefasst worden. Es bräuchte also einer viel weitergehenden Grundlage und all das wird spätestens mit den jetzt kommenden Finanzberatungen von Christian Lindner alles wieder aufbrechen. Das heißt, diese Koalition ist mit dieser Nacht- und Nebelaktion keineswegs in sicherere Gefilde gegangen. Man kann nur eines feststellen, im Endeffekt ist der schwarze Peter, dem gerade eben noch die FDP Volker Wissing vor allem hatte, der schwarze Peter ist zu den Grünen gewandert. Die werden jetzt harte Attacken aus ihrer Klientel erleben. Und in gewisser Weise sind die Grünen sehr hart, man kann es formulieren, zum Watschenmann dieser Koalition geworden.
Gleichzeitig müsste man doch jetzt aber eigentlich sagen, dass mit Blick auch auf die große Koalition der vergangenen Jahre es erstens erwartbar war, dass es zu Knatsch kommt in dieser Ampelkoalition und dass es deswegen eigentlich auch nicht so gravierend ist, dass man jetzt eben Grundsätze neu verhandeln muss, weil hier eben ja Parteien zusammenkommen, die wirklich sehr, sehr unterschiedliche Ziele von vornherein haben.
Das ist ja völlig richtig. Es kommt bloß auf die Art der Kommunikation und der Verhandlung an. Wenn es weitergeht, und ich sehe nicht, dass es völlig anders werden wird, dass eine Partei, nämlich die FDP, jeden Vorschlag, der aus dem grünen Lager kommt und der logischerweise, auch wenn es manchmal durchaus auch Defizite in der Konstruktion gab, aber der logischerweise auch gewisse Zumutungen anbelangt, beinhaltet, wenn derartige Vorschläge sofort von der FDP gekontert werden, dann ist das natürlich ein Umgang in einer Koalition, der sich völlig verbietet. Und wenn das so weitergeht, in diesem Stile, dann wird diese Koalition keine gute Zukunft haben. Der ganze Erfolg dieses Koalitionsausschusses wird maßgeblich von einem anderen Umgang abhängen. Und der kann nur so aussehen, dass man sich regelmäßig frühzeitig trifft, dann auch die zentralen Themen, die Reizthemen frühzeitig bespricht und nicht immer auf offener Bühne austrägt. Denn das wird den Ruf dieser Koalition weiter minimieren und übrigens alle Parteien Schaden nehmen lassen. Keineswegs nur die Grünen wie jetzt, sondern auch weiter die FDP und am Ende auch einen Kanzler, der sich bisher viel zu sehr aus der Debatte und aus der Richtlinienbestimmung herausgehalten hat.
Albrecht von Lucke war das, Politologe und Publizist zum Zustand der Ampelkoalition. Wir haben das Gespräch vorab aufgezeichnet. Ja, die Ampel beschäftigte sich in dieser Woche also vor allem mit dem Thema Klimaschutz. Der muss gelingen, auch in Zeiten von Krieg und Energiekrise. Denn ein Ende des Krieges in der Ukraine, der ist nicht in Sicht. Der Wunsch danach ist zwar groß, doch für viele scheint es zynisch, jetzt über Frieden zu verhandeln mit einem russischen Präsidenten Putin, dessen Truppen in die Ukraine einmarschiert sind. Truppen, die Kriegsverbrechen zu verantworten haben und Angriffe auf Zivilisten. Anders sehen das jetzt einige Sozialdemokraten in Deutschland. Sie fordern von Kanzler Olaf Scholz, sich für Friedensverhandlungen einzusetzen. Aus dem Hauptstadtstudio berichtet Efi Seibert.
Der Appell an den Kanzler ist in zwei Zeitungen erschienen und wird von vielen früheren SPD-Promis unterstützt. Etwa Ex-SPD-Parteichef Norbert Walter-Borjans, der ehemalige EU-Kommissar Günther Verheugen, der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse und der Historiker Peter Brandt, Sohn des früheren SPD-Kanzlers Willy Brandt. Sie möchten, dass Olaf Scholz sich stärker einsetzt für die Vermittlung eines Waffenstillstands in der Ukraine. Aus dem Krieg sei ein blutiger Stellungskrieg geworden, bei dem es nur Verlierer gebe. Über Europa liege der Schatten eines Atomkrieges. Mit jedem Tag wachse die Gefahr der Ausweitung der Kampfhandlungen. Die Welt dürfe nicht in einen neuen großen Krieg hineinschlittern, heißt es in dem Aufruf, der von rund 200 Menschen unterzeichnet worden sein soll. Scholz solle sich zusammen mit Frankreich bemühen, andere Länder für eine Vermittlung zu gewinnen, etwa Brasilien, China, Indien und Indonesien. Die Welt brauche Frieden. Statt einer Dominanz des Militärs brauche es die Sprache der Diplomatie und des Friedens. In dem Brief heißt es weiter, unsere Welt ist auf Gegenseitigkeit angewiesen. Nur so sind die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Entscheidend ist es, die Eskalation des Krieges zu stoppen. Zu den Unterstützern des Appells gehören auch der ehemalige DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann, die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland Margot Käßmann, der Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker und aus der Musikwelt Konstantin Wecker und Katja Epstein.
Ja, und während sich manche Sozialdemokraten in Deutschland für Friedensverhandlungen einsetzen, da tritt ein bislang neutrales Land in den kommenden Tagen einem Militärbündnis bei. Finnland wird Mitglied der NATO. Der Beitritt fällt in eine Zeit, in der es in dem Land auch innenpolitisch Neuerungen geben könnte, denn Finnland wählt morgen ein neues Parlament. Ein Thema für viele Wähler ist auch die Zukunft des bröckelnden Sozialstaats. Unser Korrespondent Christian Blenker berichtet.
Pause an der Manka-Schule in Espoo bei Helsinki. Ein paar Kinder spielen Fußball im Schnee. Finnlands Schülerinnen und Schüler gehören seit vielen Jahren zu den hellsten Köpfen der Welt. Doch der gute PISA-Ruf schwächelt. Auch weil Finnland an der Bildung spart, erklärt Schüler Vertti Stenfors. Nicht alles ist so perfekt, wie es von außen aussieht. Das liegt nicht am finnischen Schulsystem. Das ist wirklich gut. Aber es fehlen Ressourcen, Geld und Lehrer.
Richtig, ich war zu Hause.
In der 9. Klasse hat der Deutschunterricht begonnen. Lehrer Antti Pirroinen macht ein paar Grammatikübungen. Die Tafel nutzt er eigentlich kaum. Der Unterricht in Finnland ist weitgehend digital, die Laptops umsonst. Doch erstmals konnte die Schule einer gesamten Jahrgangsstufe keine Computer mehr anbieten. Das Geld fehlte. Lehrer Pirroinen sieht mit Sorge, dass sich der sonst so fürsorgliche finnische Staat nicht mehr alles leisten kann.
Die Gesellschaft verändert sich mit diesem Weg, was wir in Finnland haben. Diejenigen, die schon gut haben, das wird immer noch besser. Und diejenigen, die schon Probleme mit den Familien haben, es geht doch schlimmer. Und wir müssen, das ist also wirklich ein Zwang, wir müssen auch denen helfen, dass jeder, wenn sie jung sind, so ein Potenzial haben, in Zukunft was zu bekommen.
Finnland verändert sich. In der Regierungszeit der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Sanna Marin hat das Land so viele Schulden angehäuft wie noch nie. Der Grund: die Corona-Pandemie, Inflation und die Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs. Um den Wohlfahrtsstaat zu erhalten, wollen die Sozialdemokraten die Steuern erhöhen. Die konservative Sammlungspartei hingegen fordert einen strikten Sparkurs und Kürzungen bei der Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe. Vertti Kjaukas vom finnischen Verband für Soziales und Gesundheit sorgt sich, dass das insbesondere die einkommensschwachen Finnen treffen würde.
Riskisicherung olemassa. Se on iso poliittinen kysymys.
Es ist eine politische Frage, ob unser Sozialstaat zu groß geworden ist. Aber sollten wir ihn verkleinern, bedeutet das auch, dass das Ungleichgewicht zunehmen wird. Es muss also eine wichtige Entscheidung getroffen werden. Zudem ist Finnlands Steuersatz im Vergleich zu den anderen nordischen Ländern nicht besonders hoch. Die Finnen gelten laut World Happiness Report als die glücklichsten Menschen der Welt. Angesichts knapper werdender Kassen geht im Wahlkampf nun aber die Sorge um, dass dieses Glück nicht mehr lange währt.
Sorgen in Finnland angesichts des maroden Sozialstaats. Eine Reportage von unserem Korrespondenten Christian Blenker. Sorgen haben auch viele Menschen in Israel. Die Sicherheitslage war zuletzt angespannt. Mit dem Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan vor anderthalb Wochen hatten Beobachter vor einer möglichen Eskalation gewarnt. Die blieb zwar bisher aus, heute aber hat die israelische Polizei bei einem Vorfall in der Jerusalemer Altstadt nahe der Al-Aqsa-Moschee einen 26-jährigen arabischen Israeli erschossen. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Der Mann aus einem Beduinendorf im südlichen Israel habe versucht, einem Polizisten die Pistole zu entwenden und habe einen Schuss dabei mit der Waffe abgeben können. Daraufhin sei der junge Mann erschossen worden, wie die Polizei später mitteilte. Nach palästinensischen Quellen, die von der israelischen Tageszeitung Haaretz zitiert werden, habe sich der Vorfall anders abgespielt. Der arabische Israeli habe einer jungen Frau helfen wollen, der Zutritt zum Gelände der Al-Aqsa-Moschee von der Polizei verwehrt worden sei. Es habe einen Streit mit den Polizisten gegeben, die Polizei habe den Mann aus kurzer Entfernung erschossen, 10 Kugeln seien auf ihn abgefeuert worden. Der Zwischenfall ereignete sich in der zweiten Woche des islamischen Fastenmonats Ramadan. In den beiden vergangenen Tagen waren über 200.000 Gläubige zum Gebet in der Al-Aqsa-Moschee gekommen. Die Zugänge zu dem Areal werden von der israelischen Polizei bewacht.
Die Sicherheitslage in Israel ist angespannt und auch innerhalb der israelischen Gesellschaft ist die Lage angespannt. Die rechte Regierung von Premier Benjamin Netanyahu hat zwar in dieser Woche die umstrittene Justizreform vorerst auf Eis gelegt, doch Ruhe kehrt nicht ein. Gegner sehen die Demokratie weiter in Gefahr und gehen auch heute Abend in Tel Aviv wieder auf die Straße. Gleichzeitig haben in dieser Woche auch die Befürworter der Reform protestiert. Die Fronten sind verhärtet, vielleicht so sehr wie nie zuvor in der Geschichte des Landes. Ich spreche darüber mit der Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Israel, Jenny Hestermann. Frau Hestermann, manifestiert sich in diesen Protesten jetzt die Spaltung des Landes?
Ja, die Spaltung des Landes ist schon seit vielen Jahren im Gange und man kann schon sagen, dass sie sich jetzt nochmal verstärkt manifestiert. Also bereits 2015 hat der damalige Staatspräsident Reuven Rivlin von den 4 Sektoren gesprochen, die sich kaum noch verstehen, also die gar keine gemeinsame Sprache mehr sprechen. Also das sind die Ultraorthodoxen, die Nationalreligiösen, Säkulare und die Palästinenser, also israelische Araber. Und was wir jetzt sehen, ist, dass die Ultraorthodoxen und Nationalreligiösen sehr, sehr stark an der Regierung sind, zum ersten Mal das Gefühl haben, dass sie die Macht haben gegenüber den Säkularen und Institutionen angreifen, und eben wie den obersten Gerichtshof unterhöhlen wollen, den sie als Macht der Säkularen begreifen. Und das ist jetzt eine Entwicklung, die zwar schon lange im Gang ist, aber sich absolut zuspitzt.
Treibt Netanyahu das eigentlich voran, diese Spaltung?
Er treibt jetzt auf jeden Fall die Spaltung voran, dass er versucht, den Mitte-Rechts-Block wieder von den Protesten zu spalten. Also die Proteste sind ja ein sehr, sehr breites Bündnis mit ganz unterschiedlichen politischen Ideologien und Anschauungen. Und da sind jetzt mittlerweile in den letzten Wochen viele dabei, auch Likud-Wähler aus der Armee, aus dem rechtskonservativen Block, die einfach nicht einverstanden sind mit der Justizreform, aber sich grundsätzlich unwohl fühlen, mit den Linken auf die Straße zu gehen, um es so plakativ zu sagen. Und er versucht jetzt schon bewusst zu spalten, damit er den rechten Block wieder von der Straße wegzieht, damit sich die Proteste in den nächsten Monaten verringern. Das heißt, mit seiner Verschiebung der Justizreform, das ist kein Zeichen zum Aufatmen, sondern er spielt damit auf Zeit.
Jetzt hat ja Präsident Herzog zuletzt auch vor einem Bürgerkrieg gewarnt. Wie wahrscheinlich ist der denn?
Bürgerkrieg ist ein schweres Wort, aber in den letzten Tagen, Sie hatten das ja am Anfang angesprochen, zeigte sich zunehmende Gewalt auf den Straßen von rechten Gegendemonstranten. Das ist jetzt ein neues Phänomen dieser Woche. Und Fans der Regierung und der Reform haben auch beispielsweise einen Kibbutz blockiert, also der als links gilt, und physisch die Menschen in ihren Autos bedroht. Und das ist relativ neu. und wird sich vermutlich in der derzeitigen Lage nur verschärfen.
Jetzt, wie gesagt, ist die Reform erstmal auf Eis gelegt, aber der Minister für Innere Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, der hatte ja mit einem Rücktritt gedroht, wenn es so weit kommt. Und als Ausgleich, damit diese Regierung bleibt, bekommt er oder soll er jetzt eine Nationalgarde bekommen. Die Idee ist ja nicht ganz neu. Aber heißt das jetzt, dass ein ultranationalistischer Minister, der Ben-Gvir ja in der Tat ist, jetzt eine Art Privatarmee bekommt?
Also eine Armee wird es nicht werden. Es geht so, bisher sind die Zahlen bei ungefähr 4000 bewaffneten Kräften. Man muss auch da vorsichtig sein, weil das hat Netanjahu ihm zwar auch im Koalitionsvertrag bereits versprochen und ihm, wie gesagt, jetzt als Ausgleich angeboten, damit er eben nicht die Koalition platzen lässt. Gleichzeitig sind ja auch viele Versprechen von Netanjahu leer. Man muss jetzt erstmal doch auch abwarten, ob es wirklich dazu kommt. Aber allein dieses Signal, also dieses Bestechungssignal, ist besorgniserregend und zeigt einfach auch, wie zerstritten die Regierungskoalition innerhalb ihrer eigenen Reihen ist. Und gleichzeitig kann es sich niemand leisten, diese Koalition platzen zu lassen, also zu zerbrechen. Und deswegen werden gerade wirklich schwierige Kompromisse nach allen Seiten gemacht, damit Netanjahu versucht, auf jeden Fall an der Macht zu bleiben.
Die Gegner der Justizreform gehen ja heute Abend auch wieder auf die Straße und demonstrieren. Also sie ist nicht vom Tisch. Und da bleibt die Frage, kann es jetzt denn überhaupt noch eine Lösung geben?
Man sollte ja nie die Hoffnung aufgeben. Ich habe auch noch eine Art Optimismus. In Israel gibt es ja immer sehr viele Auseinandersetzungen und Regierungswechsel und Streit. Gleichzeitig ist die Lage im Moment nicht vom Himmel gefallen, sondern das Ergebnis wirklich langer, langer Spaltungen und politischen Auseinandersetzungen. Und deswegen, selbst wenn es jetzt erstmal zu einem Kompromiss kommt mit der Justizreform in der Sommerperiode der Knesset, also bis Juni, Juli, wird dieser Konflikt längere Zeit schwelen und auf die nächsten Jahre meiner Einschätzung nach für sehr viel Anspannung im Land sorgen.
Jenny Histermann war das. Sie leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv und wir haben das Gespräch am Nachmittag aufgezeichnet. Zum Ende dieser Sendung kommen wir zu unserer Samstagskolumne. 2 Minuten. Darin geht es um den heutigen 1. April. Traditionell der Tag, an dem man sich auch mal einen Spaß erlauben darf. Aber ist das noch zeitgemäß? Mein Kollege Josef Kracher hat sich Gedanken gemacht.
SWR 2. 2 Minuten mit Josef Kracher.
Der Aprilscherz ist ein wenig in die Jahre gekommen. Eine Reform macht ihn jetzt ebenso zeitgemäß wie nachhaltig. Gut, dass sich die Ampelkoalition in Berlin endlich darauf geeinigt hat. So muss ab sofort jeder Aprilscherz klimaneutral sein. Man darf niemanden mehr dazu verleiten, mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Schon gar nicht mit einem Verbrenner. Auch für das Sozialklima muss der Ulk verträglich sein. Wer damit zum Beispiel hitzige Debatten auslöst, der muss, solange diese andauern, zu Hause seine Heizung ausschalten. Das Habeck-Prinzip. Gendergerechtigkeit gehört dazu. Konkret heißt dies, die in den April zu Schickenden müssen sich als ganze Person wiederfinden. Daneben wird auf Diskriminierungsfreiheit Wert gelegt. Wer nur seine Oma mit dem Enkeltrick auf den Arm nimmt, der bekommt Post vom Einwohnermeldeamt. Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien ist ebenso zentral. Wer glaubt, Scherzopfer auf seinem Handy bildlich bannen zu können, ist im falschen Film. Versteckte Kamera, das geht gar nicht mehr. Vorab ist ein schriftliches Einverständnis dessen erforderlich, den man eben zum Narren machen möchte. Zudem muss der aprilhafte Schabernack föderal konform sein. Wenn an Schulen Lehrkräfte geleimt werden, sind die Länder zuständig und nur die Länder. Bundeseinheitlich ist dagegen die medizinische Scherzregel. Sollte das sich gegenseitige Hochnehmen massenhaft Menschen infizieren, wird das Tragen entsprechender Masken angeraten. Die neue Lauterbach-Empfehlung. Zur Qualitätssicherung wird der Scholz-Faktor eingeführt. Ab der Marke von 12 Scholzen kann ein Streich als einigermaßen gelungen bezeichnet werden. Schließlich bleiben Aprilscherze generell steuerfrei. Einzige Ausnahme, wenn das Geschehen die Wirtschaft stört, wird das Finanzamt dennoch aktiv. Der sogenannte Lindner-Vorbehalt. Und wenn wir schon einmal bei der FDP sind, es gilt stets das Wissing-Wort der Emotionsoffenheit. Es besagt, dass Schadenfreude völlig frei ausgelebt werden darf.